Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Digitalsteuer, Kryptosteuer, Übergewinnsteuer, Kapitalertragssteuer. Aktuell sind viele verschiedene Steuern in der Diskussion und die werden wesentlich mitbestimmen, wie Österreich heute und künftig funktionieren wird. Und mit wem würde man zu diesen Themen einen besseren Gesprächspartner finden als den Finanzminister höchstpersönlich? Genau, und deswegen darf ich heute im Podcast sehr herzlich Herrn Finanzminister Magnus Brunner begrüßen. Hallo, freut mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind.
Freut mich auch, danke für die Einladung. Freue mich auf das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Finanzminister. Das Finanzministerium hat seit kurzem auch die Digitalagenten, die früher im Wirtschaftsministerium gelegen sind, übernommen. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
Das passt sehr gut zusammen eigentlich. Ja, wir haben seit einigen Wochen diese Agenten mit übernommen. Jetzt sind alle Kompetenzen, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um Breitbandausbau geht, um Telekommunikationsagenten geht, unter einem Dach. Das ist, glaube ich, wichtig, hier die Kräfte auch zu bündeln. Und wir haben mit Staatssekretär Florian Turski eine Person, die sich ganz massiv eben mit diesen Themen beschäftigt, hier im Finanzministerium. Ich glaube, das macht Sinn, hier die Kompetenzen entsprechend zu bündeln.
Super. Der Florian Turski war ja auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Sie haben gesagt, Steuern und Digitalisierung, das passt gut zusammen. 2020 wurde die Digitalsteuer in Österreich eingeführt. So sollen Facebook, Google, TikTok und andere internationale Tech-Riesen zur Kasse gebeten werden. Wie erfolgreich war das bisher? Wie viel bringt diese Steuer 2021 ein?
Ja, das war durchaus erfolgreich eigentlich, muss man sagen. Es war der richtige Weg, was wir auch an den Zahlen sehen. Ursprünglich waren ja ca. 20 Millionen Euro prognostiziert pro Jahr. Wir sehen jetzt bei den Prognosen für 2022, dass wir bei 100 Millionen Euro zum Liegen kommen werden. Das ist doch sehr beachtlich. Und natürlich ist das Ziel immer, dass europaweit oder weltweit auch entsprechend einzuführen. Hier sind wir auch einige Schritte schon weitergekommen. Österreich hat sich massiv auch eingebracht auf Expertenebene, dass wir hier eine weltweite Lösung herbringen. Ist nicht ganz so einfach. Es gibt auf OECD-Level gibt's Überlegungen beziehungsweise auch schon gewisse Richtlinien und Festlegungen. Allerdings, wir sehen auf europäischer Ebene, gerade im Rat der Finanzminister, dass es einige Staaten gibt, die sich leider noch dagegen lehnen. Aber würde durchaus Sinn machen. Wir haben das auf österreichischer, auf nationaler Ebene umgesetzt. Und wie gesagt, die 100 Millionen Euro, die prognostiziert werden, zeigen, dass es der richtige Weg war.
100 Millionen Euro, das ist natürlich eine ordentliche Summe. Österreich ist ja auch kritisiert worden für diesen Alleingang. Würde das aber auch bedeuten, wenn es auf OECD-Ebene eine Einigung gibt, also ein globales Pendant zu dieser Digitalsteuer kommen wird, würde man die dann in Österreich wieder die eigene Lösung abschaffen?
Ja, selbstverständlich. Das ist so ausgemacht, auch auf internationaler Ebene. Wir würden dann unsere nationale Vorgehensweise natürlich zurückfahren und würden die weltweite, Europa und weltweite Lösung unterstützen, selbstverständlich. Das war von Anfang an so ausgemacht und würden wir dann auch so umsetzen.
Alles klar. Steuern betreffen in Österreich seit März 2021 auch andere digitale Angelegenheiten. Ich spreche natürlich von den Kryptowährungen. Wie ist der Ausblick da? Wie viel Steuereinnahmen wird man sich da 2022 holen können? Weil man hat ja auch beobachten müssen, dass gerade 2022 der Markt für Kryptowährungen stark eingebrochen ist, was vielen natürlich die Gewinne wegnimmt.
Ja, also da ist eine Abschätzung genau aus diesen Gründen, die Sie erwähnt haben, natürlich nicht ganz seriös. Wir haben aber im Kryptobereich einiges gemacht und haben auch Klarheit geschaffen im nationalen Recht. Wir haben ausdrückliche Regelungen auch zur steuerlichen Behandlung vorgesehen. Das ist auch mit der Branche entsprechend abgestimmt worden, weil es auch wichtig ist, dass die Gleichbehandlung da ist und auch das Ernst und Vollnehmen sozusagen auch der Währung ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt gewesen. Und deswegen haben wir die Kryptowährungen mit dem besonderen Steuersatz von 27,5%, also mit der KES, gleichgesetzt. Und das ist, glaube ich, wichtig eben in Bezug auf Gleichstellung, auf Transparenz auch. Wir haben einige andere Regelungen für die Kryptowährungen auch eingeführt. Das ist ein Zukunftsthema, das wir eben gemeinsam mit der Branche auch angehen wollten. Jetzt konkrete Schätzungen zu sagen, wäre, glaube ich, etwas unseriös jetzt, weil wir eben genau, wie Sie richtig gesagt haben, nicht wissen, wie sich es entwickeln wird.
Die Kryptowährungen sind ja, wie Sie gerade gesagt haben, steuerlich den Wertpapieren gleichgestellt worden. Für Wertpapiere haben Sie eine Abschaffung der KEST angekündigt. Wann wird die kommen?
Ja, wir haben nicht die gesamte Abschaffung der KEST angekündigt, wir haben die Behaltefrist angekündigt. Das haben wir im Regierungsprogramm auch so vereinbart. Und zwar, vielleicht muss man da ein bisschen ausholen, die Kapitalertragssteuer mit Behaltefrist, eben die Einführung einer Behaltefrist hätte den Vorteil, dass auch Alternativen zu bisherigen Sparformen, zu Anlageformen, wie das Sparbuch beispielsweise, das einfach nicht mehr so interessant natürlich ist aufgrund der Zinsentwicklung, dass wir hier breiter aufgestellt wären und alternative Anlageformen auch attraktiver gestaltet werden würden. Was heißt das? Die Behaltefrist würde bedeuten, dass man eben für einen bestimmten Zeitraum keine Kapitalertragssteuer bezahlt. Die Behaltefrist auch deswegen, damit nicht nur Spekulanten davon profitieren, sondern dass es wirklich eine alternative Anlageform im Sinne von Altersvorsorge, Vorsorge insgesamt auch bedeutet. Das möchten wir, dieses Thema möchten wir einfach intensiver unter die Leute bringen, dass es zum klassischen Sparbuch noch Alternativen gibt. Wie ist die Vorgehensweise? Wir haben ein Konzept als Finanzministerium ausgearbeitet. Auch die Logistik ist bereits im Tun und wir haben dieses Konzept unserem Koalitionspartner übermittelt. Wie gesagt, in der Diskussion, glaube ich, muss man klarstellen, dass es um ein Vorsorgethema geht, um ein sowohl Altersvorsorge, aber auch viele Jungen, die sich ein Eigenheim vielleicht leisten möchten, die brauchen Alternativen. Und das in die Diskussion hineinzubringen, das war das Ziel auch. Die Diskussion ist aus meiner Sicht sehr sachlich gelaufen, vielleicht nicht von gar allen Seiten, aber doch relativ sachlich gelaufen. Und ja, jetzt kann man über Dauer der Behaltefrist, über Höchstgrenzen, über vielleicht Produkte, wo man einen besonders starken Fokus drauf legen will, über das kann man alles reden. Aber wichtig, glaube ich, ist, dieses Thema voranzutreiben. Das tun wir. Wie gesagt, der Koalitionspartner prüft jetzt gerade unser Konzept und wir werden im Herbst dann in Verhandlungen innerhalb der Koalition eintreten.
Was ist da Ihr Vorschlag zur Behaltefrist? Wie lange kann die sein? Das ist eine sehr spannende Frage.
Die ist sehr spannend. Die Vorschläge gehen von den Experten von einem Jahr bis zu 10 Jahren. So, jetzt werde ich Ihnen jetzt nicht sagen, um meine Verhandlungsposition nicht zu schwächen, aber Sie können sicher sein, dass ich eher beim einen Jahr wie bei den 10 Jahren zumindest zum Liegen kommen möchte.
Okay, also eher eine kürzere Behaltefrist Ihrer Meinung nach. Und das folgt ja dann schon die nächste Anschlussfrage aus meiner Sicht. Wenn jetzt die Kryptowährungen steuerlich wie Wertpapiere gleichgestellt werden, kommt dann auch eine Haltefrist für die Kryptowährungen, die es ja schon mal gab? Der Fairness halber müsste es ja so sein, oder?
Ja, das muss man sich anschauen. Es ist natürlich nicht ganz gleich zu sehen, aber wir werden dann sehen, ob es dann Niederschlag finden kann auch. Sie haben recht, das Thema muss angegangen werden, muss diskutiert werden, ob die Kryptowährungen auch hier gleich behandelt werden können. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil es ein bisschen eine riskantere Anlageform natürlich ist. So, und deswegen müssen wir das Thema dann im Detail uns anschauen, ob es möglich ist, auch hier in die Behaltefrist reinzukommen oder nicht.
Weil da sagen ja nachher auch Leute, auch die Tesla-Aktie ist auch eine eher riskantere Anlage, da gibt es auch eine Kursachterbahnfahrt.
Vollkommen richtig, ja klar. Und viele andere Anlageformen auch und auch andere, gerade Aktien natürlich auch, selbstverständlich. Und da muss man sich das Thema ganz genau anschauen. Aber es ist in der Diskussion auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Kommen wir vielleicht zur gesamtwirtschaftlichen Lage. Man kann ja durchaus sagen, die Stimmung war schon mal besser. Überall hört man derzeit von Ängsten vor einer Rezession. Die Inflation ist da. Der harte russische Winter ist auch schon mehrmals angekündigt worden. Wie schlimm wird es aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist schwer zu sagen. Wir sind natürlich von einer Krise in die nächste. Und zwar nicht nur kleine Krisen, sondern das sind wirklich Krisen, die wir in den letzten Jahrzehnten nicht gehabt haben. Wir haben die erste Krise, die wirtschaftliche Folgen der Pandemie, gut überwunden, auch als Republik Österreich sehr gut überwunden, zeigen uns auch die internationalen Daten. Wir hatten Wachstumsprognosen von 5,3% nach der Pandemie. Das zeigt, dass wir sehr, sehr gut, wirtschaftlich sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Auch die Arbeitslosenzahlen, die Beschäftigungszahlen. Also das alles hat uns sehr optimistisch gestimmt. Und dann ist leider der Krieg nach Europa gekommen. Und Putin hat den Krieg mit seinen Aggressionen nach Europa gebracht. Das hat unterschiedliche Facetten jetzt. Das ist die Instabilität auf der einen Seite, hat aber natürlich dann auch mit Versorgungssicherheit im Energiebereich ganz stark zu tun und dadurch auch mit der Inflation, weil die europäische Inflation ganz stark energiepreisgetrieben ist, anders wie die US-Inflation. Und deswegen kann die USA natürlich auch anders darauf reagieren. Die Inflation und dadurch die Teuerung, das ist das Hauptthema, das wir momentan haben, eben gemeinsam mit der Energieversorgung, mit der Versorgungssicherheit. Und jetzt kann die Inflation selber nur international von den Zentralbanken bekämpft werden. Die EZB in unserem Fall tut das. Jetzt kann man sagen, vielleicht etwas zu spät zum Teil. Hätte man sich vielleicht andere Schritte auch früher gewünscht, ja. Aber sie tut jetzt mit den Zinserhöhungen, aber schon vorher mit der Rücknahme von Anleihenkäufen. Also mit dem Herausnehmen von Geld aus dem Markt. Das ist das, was die EZB tun muss, nämlich die Preisstabilität garantieren. Das ist ihre Kernaufgabe. Und sie muss sich auch aus meiner Sicht auf diese Kernaufgabe der Preisstabilität entsprechend konzentrieren. Was wir tun können als Nationalstaaten, ist, diese Teuerungen, diese Preissteigerungen abzufedern. Jetzt kann ein Staat nicht 100% aller Krisen auf der Welt kompensieren. Das ist auch nicht Aufgabe des Staates. Aber wir müssen natürlich schauen, dass den Menschen die Kaufkraft auch bleibt, dass die Teuerungen, die alle massiv treffen, entsprechend abgefedert werden. Wie tun wir das? Das haben wir relativ schnell im Jänner und im März mit zwei großen Paketen gemacht, 4 Milliarden Euro insgesamt. Da waren wir vom Volumen her und auch von der Geschwindigkeit wesentlich schneller und größer wie die meisten anderen Mitgliedstaaten. Ich habe ja den Vergleich immer auch bei den europäischen Räten, beim sogenannten ECOFIN, und dort vergleicht man natürlich auch die Maßnahmen. Wir haben dann aber gesehen, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, dass die Preissteigerungen weitergehen, in anderen Bereichen auch, und haben dann ein riesengroßes Paket hingelegt, das unterschiedliche Dimensionen hat. Auf der einen Seite die schnelle Hilfe für Menschen, die es besonders brauchen, also Mindestsicherungsbezieher, Mindestpensionistinnen und Pensionisten, Familien vor allem auch, die ganz stark betroffen sind von den Teuerungen, denen sehr schnell zu helfen, jetzt über den Sommer, noch einmal mit unterschiedlichen Maßnahmen, zielgerichteten Maßnahmen. Dann im zweiten Schritt im Herbst etwas mehr in die Breite zu gehen. Auch der Mittelstand, besonders der untere Mittelstand, ist stark betroffen von den steigenden Preisen. Dort mit regionalem Klimabonus, mit Teuerungsbonus noch einmal zu helfen. Und das ist fast der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, die strukturellen Änderungen und strukturellen Maßnahmen. Stichwort Abschaffung der kalten Progression, etwas, was über 40 Jahre diskutiert worden ist und was wir jetzt schaffen werden im Herbst. Also die Beschlüsse innerhalb der Regierung sind gefasst, jetzt brauchen wir noch das Parlament dazu. Aber auch die Valorisierung der Sozialleistungen, die zum ersten Mal jetzt auch gemacht werden, das sind schon strukturelle Maßnahmen, die gewaltig sind, die unseren Spielraum natürlich auch, jetzt sind wir wieder bei den Steuern und Steuerentlastungen, unseren Spielraum natürlich einschränken wird in den nächsten Jahren. Aber natürlich könnte man sich jetzt als Finanzminister auch bequem machen und sagen, na, kalte Progression, das lassen wir, bringt uns natürlich zusätzliche Steuereinnahmen. Aber es ist nicht die Zeit für Bequemlichkeit momentan bei diesen schweren Krisen, die wir zu bewältigen haben. Und deswegen glaube ich, dass das auch der richtige Zeitpunkt war. Also kurzfristige Maßnahmen, mittelfristige Maßnahmen im zweiten Schritt im Herbst und dann die strukturellen Maßnahmen, die mit 1.1.2023 zu wirken beginnen.
Eine ganz große Frage, die derzeit diskutiert wird, Stichwort Maßnahmen, die es noch nicht gibt, Energiepreisdeckel, wie ist Ihr Standpunkt? Da gibt es ja Pros und Kontras noch und nöcher.
Ja, da gibt es Pro und Kontras für die unterschiedlichen Ideen. Und da muss man ein bisschen die Dinge auseinanderhalten, wenn man seriös Politik machen will, aus meiner Sicht. Was jetzt im Gespräch ist, ist ein Rechnungsdeckel, also dass man die Rechnung für einen gewissen Verbrauch deckelt oder vom Staat auch übernommen wird, aber die Preissignale beibehalten werden. Das ist etwas anderes wie ein klassischer Preisdeckel, der auch gefordert wird von verschiedensten Seiten. Von dem halte ich auf nationaler Ebene nicht wahnsinnig viel. Auf internationaler Ebene, europäischer Ebene, kann man natürlich darüber diskutieren. National deswegen nicht, weil es ein Eingriff, natürlich ein voller Eingriff in den Markt auch wäre und weil die Signale auch nicht positiver Natur wären. Also beispielsweise, wenn es in Richtung Einsparung von Energie geht, dann wird ein nationaler Preisdeckel nicht wahnsinnig viel helfen. Zusätzlich ist es auch noch der Fall, dass wir in einem europäischen System leben, sowohl im Strom- als auch im Gasbereich. Und wenn wir jetzt auf nationaler Ebene Preisdeckel einführen würden, die natürlich der Staat dann zahlen müsste, also der Steuerzahler und die Steuerzahlerin zu übernehmen hätten, und wir dadurch den Strompreis im benachbarten Ausland günstiger gestalten würden, macht es aus meiner Sicht mit Hausverstand nicht so wahnsinnig viel Sinn. Was man schon diskutieren muss, ist, die Menschen weiter zu entlasten mit eben beispielsweise Rechnungsdeckel. Dass man sagt, ein gewisser Verbrauch ist gratis, das übernimmt der Staat. Gratis ist nichts, aber der Staat übernimmt es. Zahlt auch wieder der Steuerzahler natürlich. Und der Rest bleibt am freien Markt, damit diese Preissignale und dann auch die Einsparungsmöglichkeiten weiterhin gegeben sind. Über das reden wir jetzt. Das ist auch nicht ganz so trivial, weil unterschiedliche Fragestellungen sich dann natürlich daraus ergeben. Beispielsweise, wie geht man mit einem Wärmepumpenstrom um? Wie geht man mit Menschen um, die selber eine Photovoltaikanlage am Dach haben? Also das sind alles Fragestellungen, die man lösen muss. Und vor allem, wie bringt man so einfach wie möglich und administrativ einfach wie möglich zu den Menschen? Und da sind wir dran, gemeinsam mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut, Professor Felbermayr, aber vor allem auch mit den Energieexperten. Das ist, glaube ich, auch entscheidend, dass man nicht nur wissenschaftlich, theoretisch dieses Problem angeht, sondern dass man die Praktiker auch ins Boot holt, damit es eben so einfach wie möglich zu einer weiteren Entlastung kommt.
Okay, und da gibt es natürlich eine Folgefrage. Wie soll man das gegenfinanzieren, welches Modell dann auch kommt? Und in vielen europäischen Ländern sind die sogenannten Übergewinnsteuern in der Debatte. In Spanien, Belgien schaut es aus, als wenn das dann da tatsächlich so eine Sonderbesteuerung für Kriegsgewinne geben könnte. Wie stehen Sie zu dem Thema?
Ja, ich habe da eher einen liberaleren Zugang, ehrlich gesagt, und halte von direkten Markteingriffen mit Besteuerungen, sogenannten Windfall Profit Taxes, wie es so schön heißt, nicht sehr viel, bin ich eher zurückhaltend. Was wir schon gemacht haben, ist in Absprache mit dem Verbund, beziehungsweise der Verbund ist hier einen Schritt weitergegangen. Das ist das Unternehmen, wo wir als Republik Österreich mit 51% über die ÖBAG gewisse Möglichkeiten haben, anders wie bei den Landesversorgern. Und der Verbund ist hergegangen und hat zwei Dinge gemacht, die aus meiner Sicht sehr, sehr positiv sind und durchaus nachahmenswürdig auch für andere Energieversorger sind. Nämlich, sie haben für 2 Monate die Rechnung der Kundinnen und Kunden auf Null gesetzt, also keine Stromrechnung, und zusätzlich für die besonders betroffen sind, sind wir wieder bei den Mindestsicherungsbeziehern und anderen, für 4 Monate die Rechnung auf Null gesetzt. Das sind immerhin über 500.000 Kunden in Österreich. Das ist ein wichtiger Schritt, und der Verbund ist hergegangen und macht eine Sonderdividende. Das ist aus meiner Sicht einfach der marktwirtschaftlichere Weg, den wir hier gegangen sind, anders wie eben eine Strafsteuer oder Windfall Profit Tax oder wie auch immer. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Man muss nur bei jeder Steuer genau aufpassen, wen trifft es. Werden nicht die belastet, die vielleicht auch in der Vergangenheit besser gewirtschaftet haben, anders sich die Einkäufe, auch die Stromeinkäufe auf den internationalen Märkten gemacht haben. Also das sind Dinge, die man, glaube ich, gut überlegen muss, und vor allem auch, ist ein Eingriff in den Markt wirklich so gescheit, weil das hat natürlich wiederum auch Auswirkungen auf die Kapitalmärkte, Auswirkungen auf den Aktienkurs eines Unternehmens, und ob wir uns selber damit was Gutes tun, eben als Mehrheitseigentümer vom Verbund beispielsweise, das sei dahingestellt.
Ja, Verbund ist die eine Geschichte, aber wenn man sich dann quasi die Übergewinne von Unternehmen wie Shell ansieht, zusätzliche Milliarden, dann versteht man manchmal schon, dass die Leute sowas fordern, oder?
Total. Also ich habe totales Verständnis. Die Frage ist, welche Maßnahme dann wirklich konkret die beste ist. Ja, totales Verständnis, und wir arbeiten natürlich auch ständig daran, wobei manche Dinge einfach international auch gemacht werden müssen, aus meiner Sicht. Wir können hier halt unsere Unternehmen vielleicht verpflichten. Wir müssen aber natürlich immer auch eben auf den Standort schauen, auf den Wirtschaftsstandort schauen, auf den Kapitalmarkt schauen, und hier nicht übergebührliche Belastungen auch einführen, weil diese Unternehmen ja auch investieren müssen. Also ein Verbund, der investiert ja auch ganz gewaltig in die Energiewende, in die Versorgungssicherheit. Und das wäre dann natürlich mit solchen Steuern dann eher schwierig möglich. Also was ich damit sagen will, ist, wir müssen diese ganzen Problemstellungen und Fragestellungen auch mitbedenken. Das ist unser Job in der Politik, wenn man es seriös macht, wenn man es sachlich macht.
Noch eine letzte inhaltliche Frage. CO2-Bepreisung ist verschoben worden nach hinten. Wird die dann kommen oder angesichts der Lage an den Energiemärkten kein Prio-Thema mehr?
Ja, die CO2-Bepreisung ist im Rahmen der ökosozialen Steuerreform ausgemacht worden im Zusammenhang mit dem regionalen Klimabonus, also mit der Entlastung auf der anderen Seite. Das war drum jetzt auch der Grund, warum wir die CO2-Bepreisung verschoben haben, weil der regionale Klimabonus erst im Oktober kommen wird. Und deswegen nur nachvollziehbar und sinnvoll, auch die CO2-Bepreisung bis in den Oktober zu verschieben. Ich glaube, man muss sich die Situation im Oktober dann aber schon noch einmal anschauen, weil wir leben einfach in anderen Zeiten momentan. Und eine Belastung zu machen in Zeiten wie diesen, scheint mir zumindest hinterfragenswürdig zu sein. Jetzt stehe ich selbstverständlich zur ökosozialen Steuerreform in der Gesamtheit, überhaupt keine Frage. Aber es muss schon erlaubt sein, gewisse Maßnahmen in Zeiten wie diesen zu hinterfragen. Das kann aber auch sein, dass man die CO2-Bepreisung natürlich einführt und eine andere Entlastungsmaßnahme sich dann überlegt. Aber das wird im Oktober sicher die Fragestellung sein.
Noch eine letzte Frage persönlich an Sie. Gönnen Sie sich noch eine kurze Auszeit im Sommer vor dem sicher schwierigen Winter?
Ja, ich hoffe, dass ich ein paar Tage mit meiner Familie, mit meiner Frau, meinen drei Söhnen haben werde. Also ja, ich gehe davon aus, dass ich sicher ein paar Tage ausgehen werde. Das hoffe ich zumindest.
Alles klar, Herr Finanzminister, vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank.